ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Peter Fox in SWR 1 Baden-Württemberg. Ein Wunschinterpret von Luisa Lüttig, die ist zu Gast in SWR 1 Leute, Steinmetzin und Steinbildhauermeisterin. Du hast gerade gesagt, während der Song lief, du hast dein Ausbildungsgeld mehr oder weniger komplett auf den Kopf gekloppt für Konzertkarten.
Ja, absolut. Ich liebe Konzerte und habe da sämtliches Geld rein investiert, was ich mir hart erarbeitet habe.
So, ich habe mich versucht, so gut es geht, auf eine Steinmetzin vorzubereiten. Und als du ins Studio kamst, dachte ich, Moment mal, will die mich irgendwie auf den Arm nehmen? Du hast eine Kluft an, die mich eher an den Zimmermann erinnert. Breitkord, Hose mit zwei Reißverschlüssen an der Front und eine Weste, die du offen trägst, aber das Ganze eben in beige. Und da hast du mich korrigiert und hast gesagt, nee, das ist genau unsere Kluft. Warum?
Also so, Holzgewerke tragen ja in der Kluft schwarz und beispielsweise Betongewerke grau, die okay. Spengler sind blau, wir Steinmetzen sind eben in dem beige, die Tischler, die verirren sich da manchmal.
Und die haben sowohl das eine als das andere oder was?
Okay. Ja, die ziehen auch gerne mal die Steinmetzkluft an. Und da gibt's regen Austausch dann.
Okay.
Aber ja, wir sind im beigen Bereich.
Ihr seid im beigen Bereich. Es sieht sehr gut aus, kann ich sagen.
Danke.
Die Bilder sind dann auch ab heute späten Nachmittag, würde ich sagen, bei uns auf der Seite swr1.de. Was ist, warum ist Steinmetzin, Steinbildhauerin für dich so der Traumberuf?
Ich bin in der Werkstatt groß geworden und ich liebe einfach, was ich mache. Also ich selber wollte schon immer was schaffen mit meinen Händen und ich wollte immer was schaffen, was bleibt. Und ja, ich meine, die ganzen Gebäude, die hier in Stuttgart beispielsweise stehen oder ja, einfach die ganzen Altstädte, wenn man da mal durchläuft, die ganzen Sandsteingebäude, die sind alle von Steinmetzen erschaffen worden. Und sich damit in eine Reihe einzureihen mit solchen Vorfahren, das ist einfach was Faszinierendes.
Gehst du mit einem anderen Blick durch eine Stadt, als ich es wahrscheinlich tue?
Auf jeden Fall. Ich gehe auch mit einem anderen Blick in einem Restaurant auf Toilette und gucke mir da die Silikonfugen an.
Okay, so weit geht's.
Also Handwerker sein ist nicht leicht.
Gut, das merke ich gerade. Aber also die Begeisterung sprudelt ja aus dir heraus. Ich hätte ja aber auch annehmen können, du bist Handwerkerin geworden, weil es dein Papa so wollte, weil der den Betrieb leitet, in dem du auch jetzt arbeitest.
Tatsächlich wollten meine Eltern nicht, dass ich ins Handwerk gehe.
Aha.
Und als ich dann gesagt habe, dass ich Steinmetzin werden möchte, da sind die mal beim Autofahren stark auf die Bremse getreten und waren komplett entsetzt und haben dann gemeint, okay, wenn du das vorhast, dann machst du Praktika. Und dann bin ich von einem Steinmetz zum nächsten Steinmetz und habe mir einfach auch noch verschiedene andere handwerkliche Berufe angeschaut und mich dann dafür entschieden, dass ich was Richtiges mache und Steinmetz werde.
Andere handwerkliche Berufe, da habe ich gelernt, du hast eine Ausbildung begonnen, ein Praktikum als Ziseleurin.
Ja.
Da dachte ich, ich hätte mich verlesen. Es ist die künstlerische Metallverarbeitung, sage ich das so richtig?
Ja, genau.
Also das Künstlerische war dir aber schon immer irgendwie wichtig. Es geht nicht um stumpfes Draufklopfen, sondern es darf durchaus filigran sein.
Ja, absolut. Das ist ja auch, was mein Gewerk ausmacht und was das Handwerk ausmacht, ist für jeden was dabei. Und ich kann in meinem Beruf, wenn ich mir AC/DC auf die Ohren mache und aus einem großen Stein einen kleinen Stein machen muss, dann kann ich da genauso drauf dreschen. Nur irgendwann sollte ich halt mal aufhören mit Dreschen und ja, die Arbeit feiner angehen.
Das wollte ich sagen, aus einem großen Stein klein machen, das kann ich auch noch, aber es ist wahrscheinlich dann nicht so, wie du es gerne hättest oder wie die Auftragsarbeit ist. Jetzt sag mir doch mal, wie werde ich wahrscheinlich weniger, aber wie bist du Miss Handwerk geworden? Das war vor 3 Jahren der Fall.
Ja, genau. Also, ja, wie bin ich das geworden? Ich habe mich beworben, dann bin ich durch verschiedene Votings und alles Mögliche durch. Er hatte ein Fotoshooting, das erste Fotoshooting meines Lebens. Und ja, dann hat es irgendwie gereicht und die Menschen haben mich dafür auserkoren, dass ich das Handwerk 1 Jahr repräsentieren darf. Und Ja, ich hoffe, das habe ich in dem Jahr auch gut gemacht und mache es natürlich auch weiterhin noch.
Mit Luisa Lüttig haben wir eine Meisterin ihres Handwerks zu Gast in SWR1 Leute. Lass uns mal auf deinen beruflichen Alltag schauen. Soll ich dir mal sagen, wie ich mir den Job als Steinmetzin, Steinbildhauerin so vorstelle?
Ja, unbedingt.
Ich muss wahrscheinlich dann irgend so einen Koloss aus Stein in Position bringen, darin am besten künstlerisch schon etwas erkennen. Schlag einmal falsch drauf, das Ding zerschießt in was weiß ich wie viele Teile und ich habe auch ja was an Wert zerstört. Jetzt sag mir mal, wie es wirklich ist.
Also natürlich sind wir in der handwerklichen Bearbeitung und ja, aber morgen starten wir ganz gemütlich mit dem Kaffee. Dann,
das kann ich noch. Den würde ich noch mitmachen.
Und dann ist ja auch so, dass immer die Aufgaben so ein bisschen verteilt werden. Teil bei uns ist das Facettsteam. Das heißt, die bringen die fertigen Steine raus und bringen die auf den Friedhof. Da bin ich auch oft mit dabei. Und ansonsten in der Werkstatt schauen wir, dass wir die Steine in Form bekommen, schöne Schriften eingravieren. Wir haben mittlerweile aber auch eine CNC, also ein Pantograph.
Das heißt, ist das ein Laser oder was?
Das ist eine Schriftenfräsmaschine. Also
Pantograph.
Ja, okay, genau. Und damit kann man die Schriften jetzt einfach mit einem Fräser einfräsen lassen. Ich mache es super gerne noch von Hand. Ich habe hier so einen Knubbel, da führt man das Eisen lang.
An der linken Hand, am kleinen Finger?
Genau.
Okay.
Daran erkennt man auf jeden Fall den Bildhauer. Und ich selber hau total gerne Schrift, mache aber eigentlich alles gerne. Manchmal gehen wir auf den Friedhof, montieren dort Schriften, die Bronzeschriftzüge und ist aber natürlich nicht nur Grabmal. Also
da gehen wir auch später noch drauf ein, weil das ist ja so der Klassiker, sage ich mal. Aber wie körperlich anstrengend ist dein Beruf? Also du wuchtest ja wahrscheinlich keinen Stein irgendwie auf deinen Arbeitstisch.
Jetzt zu sagen, dass es nicht anstrengend ist, wäre gelogen. Aber wir haben mittlerweile so viele Hilfsmittel und so viele Möglichkeiten, einen Kran und einen LKW mit Kran. Wir kommen 13 Meter raus, ja. Das ist ja okay. Ein guter Kran.
Sehr gut.
haben einfach viele Hilfsmöglichkeiten, um dass wir nicht alles per Hand machen müssen. Natürlich so ein bisschen Muckis braucht man, so ein bisschen Verständnis auch, wie man seinen Körper einsetzt, um dass es nicht mehr anstrengend ist. Es ist einfach alles Technik.
Machst du noch nebenbei Krafttraining oder ist das
ja
wirklich?
Ja.
Und genau für deinen Beruf?
Ja, also es ist schon wichtig, dass der Rücken gut gestärkt ist und natürlich auch die Knie und die Beine und generell sollte man schon nicht nur sich auf den Beruf verlassen, sondern zusätzlich noch was für seine Gesundheit tun.
Okay. Gib mir mal bitte an die Hand, mit welchen Werkzeugen du so arbeitest, außer dem Pantographen.
Also meine Lieblingswerkzeuge, ich hätte niemals gesagt, dass ich das sagen werde, aber ist die Flex, ganz klar. Vor der hatte ich früher einen Heidenangst, aber jetzt liebe ich die. Und ansonsten Druckluft, Hammer und Meißel und das ist so mein Hauptwerkzeug.
Welche Steine verarbeitet ihr in der Regel? Also was sind das für Steine, für Materialien?
Also viele gehen ja davon aus, dass es nur Marmor, Granit und Sandstein gibt. Es gibt aber halt unzählige Untergliederungen und es gibt sehr, sehr viel mehr als diese drei Kategorien. Aber die Hauptüberkategorie, sage ich mal, wie es jeder kennt, verarbeiten wir schon Granit. Also halt einfach Hartgestein. Weil das einfach am beständigsten ist. Und für Bildhauerprojekte arbeite ich aber gerne mit Sandstein und auch Kalkstein. Und da aber auch natürlich unterschiedlichste. Also es gibt nicht einen Sandstein, sondern auch unzählige.
Was kosten die denn eigentlich? Ich meine, wenn ihr Steine einkauft, müsst ihr die ja wahrscheinlich auch so in einer gewissen Weise lesen, um zu erkennen, hält der die Arbeit aus oder fliegt der mir auseinander? Von welchen Werten sprechen wir da?
Also so, man kann mittlerweile Steine röntgen lassen und auf Stiche oder unliebsame Maserungen schon mal überprüfen lassen. Und das machen wir bei so heiklen Projekten, wie jetzt beispielsweise beim Flötenspieler, wo nachher eine Flöte stehen bleiben muss. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass das in Stein wirklich nicht so einfach ist, dass die nachher genauso lang ist, wie ich sie mir vorgestellt habe. Also vielleicht wird es nachher auch eine Piccolo-Flöte. Aber ich gebe mein Bestes.
Dass sie ein bisschen deutlicher ist.
Ja. Ja, genau.
Steinmetzin und Steinbildhauerin Luisa Lüttig ist zu Gast in SWR1. Leute, lass uns mal so ein paar Klischees abklopfen. Dein Betrieb, der elterliche Betrieb in Göppingen, der liegt natürlich am Friedhof.
Ja.
Gibt es eigentlich auch Betriebe, die nicht in der Nähe eines Friedhofs liegen?
Natürlich.
Ja?
Unzählige, ja. Nicht jeder hat so eine perfekte Lage wie wir.
Das ist dann schon wichtig, wahrscheinlich fürs Hauptgeschäft.
Also, wenn das Hauptgeschäft Grabmale sind, dann ja.
Ist das bei euch so?
Bei uns ist es so. Wir sind seit 5 Generationen eigentlich ein reiner Grabmalbetrieb. Und mein Mann, der kommt aber aus dem Baubereich und hat viel Küchenarbeitsplatten, Fußböden, Poolumrandungen, Badgestaltung etc. pp.
Deshalb guckst du so auf die Silikonfugen?
Ja.
Gut. Okay.
Und hat da einfach in dem Bereich viel gearbeitet. Und den Bereich nehmen wir jetzt mit auf. Das heißt, bei uns gibt es jetzt auch eben Natursteinbelagstreppen und ja, alles, was mit Stein zu tun hat, außer Küchenarbeitsplatten. Da habe ich keinen Bock drauf.
Weil das zu einfach ist?
Nee, es ist, also Küchenproduktion ist super, super schwierig, sehr, sehr eng budgetiert. Also die Gewinnsparte, ich verstehe nicht, wie die Betriebe damit überleben können. Weil es einfach so ist, da geht so viel kaputt. Das ist so dünnes Material, was man in 7. Stock im engen Treppenhaus hochbringen muss. Das ist eine Schufterei. Also ich will es jetzt nicht schlecht machen, aber ich mag es nicht.
Das hört man raus. Aber ihr macht ja ganz viele andere Sachen. Also Böden hast du gesagt, Treppen, Grabmale. Pools habe ich auch irgendwie noch mitbekommen. Restaurierung, genau. Denkmalsanierung.
Ja.
Das ist ja vielfältig.
Ja. Ja, es ist nicht nur einfach nur Grabmal. Der Steinmetz, der macht unfassbar viel. Also jeder denkt immer nur an den Grabmalmetz, sage ich mal. Aber was da eigentlich dahinter steckt und wie vielseitig dieser Beruf sein kann, das ist unglaublich. Und ich habe das Glück, dass ich vor meiner Meisterausbildung in sämtliche Bereiche reinarbeiten durfte. Also ja, auf Wanderschaft war ich nicht. Aber ja, habe jedes Jahr den Betrieb gewechselt, weil ich wusste, wie der Lebenslauf aussieht, kann mir egal sein, wenn ich mal selbstständig bin. Mhm. Und so konnte ich in unterschiedliche Bereiche reinschnuppern und es ist einfach unfassbar spannend. Und ja, ich habe mich für meinen Lieblingsbereich entschieden, die Grabmale. Und ja, weil ich es einfach schön finde.
Das wäre nämlich meine nächste Frage. Obwohl der Beruf so vielfältig sein kann, ist die Lieblingsdisziplin für dich dann doch der Grabstein? Warum ist das so? Weil das ist ja auch sehr, sehr persönlich.
Ja, und genau das finde ich das Schöne. Es ist nicht einfach nur, man hat eine schöne Treppe gebaut, sondern einen Menschen zu verlieren. Ich glaube, viele wissen, wovon ich spreche, wenn ich sage, Trauer ist was einen übermannen kann. Und wenn man an ein Grab geht und dieses Grab nachher einem die Erfüllung gibt und diesen Menschen so ein Stück weit widerspiegeln kann, dann ist das größte Geschenk, was man bekommen kann nach dem Ableben. Und dieses Geschenk jemandem zu machen und diese Aufgabe, ein würdiges Denkmal für einen Verstorbenen zu schaffen, das ist es, was mich antreibt. Das ist es, was mein Bereich ja für mich besonders macht.
Trotzdem stelle ich mir sehr emotional vor, wenn ich als Hinterbliebener, als Familienmitglied zu euch komme und sage, ich hätte gerne einen Grabstein und der ist dann eben nachher für die Person, die mir so am Herzen lag, nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Das ist natürlich schwierig. Wir versuchen über eine gute Beratung und auch über die Mitnahme von den Kunden in sämtlichen Schritten sowas natürlich zu vermeiden. Zu 100% kann man sowas nicht vermeiden, weil auch einfach der Grabstein eben das Letzte ist, was man für die verstorbene Person machen kann. Und dieser endgültige Abschluss, damit haben viele ein Problem. Und dieses Endgültige dann zu akzeptieren, ist für viele schwierig.
Erst wenn es Leute Gast Luisa Lüttig sagt, Geduld ist ganz wichtig in meinem Beruf als Steinmetzin. Bist du ein geduldiger Mensch generell?
Total nicht.
Super, dann passt's ja. Aber das ist ja schon so, ne? Also du musst ja Geduld haben, weil du eben nicht an einem Tag irgendwas fertigstellst.
Ja, das ist schon manchmal schwierig. Also deswegen versuche ich auch immer so schnell wie möglich zu arbeiten, weil ich es immer gar nicht abwarten kann, bis der Stein fertig ist und wie es dann aussieht. Und kommt allen zugute, weil das mein Ansporn ist.
Lass uns mal über deine Ausbildung reden. Du bist 26 Jahre, bist 11 Jahre schon in deinem Job. Mhm. Also die Rechnung kriege ich noch hin. Mit 15 hast du angefangen.
Ja.
Was war das für eine Zeit damals? Also du hast die Ausbildung bewusst nicht im elterlichen Betrieb gemacht?
Genau. Ich habe in Esslingen gelernt und hatte da eine gute Ausbildungszeit. Bin danach dann an die Schweizer Grenze und habe da quasi nach der Ausbildung noch die eigentliche Ausbildung angefangen, weil man lernt erst richtig, wenn man aus der Schule raus ist und aus der Ausbildung raus ist. Aber ja, war eine anstrengende Zeit, wenn man vom ganz normalen Schulalltag jetzt denkt, plötzlich 8 Stunden stehen, eine Stunde Mittag und das war's, ist am Anfang schon sehr zehrend, sage ich mal.
Das kann ich mir vorstellen. Wie gehen denn eigentlich Steinmetzbetriebe untereinander mit sich um? So, also wenn du jetzt auf der Suche bist nach einer Ausbildungsstelle, ist das ganz easy der Fall gewesen, dass du eine gefunden hast?
Also ich habe ja verschiedene Praktika gemacht. Und
hattest dadurch dann schon Kontakt?
Genau. Mhm. Und mein Vater als alteingesessener Steinmetzmeister und Selbstständiger hat sich dann für mich eingesetzt und so hatte ich dann 2 Ausbildungsbetriebe, die mich genommen hätten. Ich würde mal sagen, für jemand, der nicht aus dem Steinmetzhandwerk kommt, ist es leicht, eine Ausbildung zu finden, weil wir immer suchen. Ich habe gerade auch eine Auszubildende. Grüße an Bianca. Schaff mal was.
Oh, hör nicht so viel Radio. Nebenbei genau. Geht's aber ja.
Ja, nee, die ist gerade an einem Stein, wo sie eine Fläche arbeitet und ich bin sehr zufrieden mit ihr.
Sehr gut, das klingt doch ordentlich. Mehr als 16.000 junge Menschen starten in der kommenden Woche eine Ausbildung im Handwerk in Baden-Württemberg. Das ist eine kleine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Du hast schon gerade gesagt, ihr habt eine Auszubildende im zweiten Lehrjahr. Ja. Du bist selber Ausbilderin. Bist du das gerne?
Sehr, sehr gerne, ja.
Was ist dir da wichtig?
Nicht nur das Fachliche, sondern auch das Menschliche im Auge zu behalten. Also ich finde, das Fachliche zu vermitteln ist natürlich super wichtig, aber die Menschen im Handwerk zu halten, das schaffen wir nur dadurch nach der Ausbildung, wenn sie sich wohlfühlen. Und es gibt so viele, die die Ausbildung abbrechen oder eben nach der Ausbildung dann sagen, ja gut, mache ich jetzt was anderes. Und dadurch verlieren wir so viele Fachkräfte einfach, die wir dringend nötig haben. Und deswegen muss ein Betrieb eine sichere Zone für jeden sein und muss ein Safe Space sein, wo man auch mal nicht nur über das Fachliche spricht, sondern sich einfach wohlfühlt, ein gutes Betriebsklima hat. Und es sind junge Menschen, die man formen kann, wo man was mitgeben kann, aber denen man auch einfach zeigen muss, wie toll sie sind, wie stark sie sind und diese Stärke auch einfach diesen Menschen geben. Mich selber hat das Handwerk so unfassbar stark gemacht und das einfach nur, weil ich diese Kraft bekommen habe durch andere und natürlich auch durch mich selber und durch die Steine.
Und durch die Steine. Was sollten denn junge Menschen für Fähigkeiten mitbringen, die sich für den Beruf des Steinmetzes, der Steinmetzin interessieren?
Ich finde einfach, wenn man nicht komplett ungeschickt ist und auch Geschicklichkeit lässt sich lernen, man sollte ein gutes Auge haben, um Dinge dreidimensional erfassen zu können, weil wir vor einem großen Klotz Stein stehen und am Ende eben soll da eine Figur oder welches Stück auch immer rauskommen. Und das muss man sich vorstellen können. Und das gibt aber auch viele Übungen und da tastet man sich langsam ran. Aber eben Geduld, so ein bisschen Spaß daran, auch einfach mal ja auf den Stein einzudreschen. Und ja, so ein bisschen das Kreative. Wobei, wenn man Steinmetz macht, muss man eher die geometrischen Sachen bevorzugen, sage ich mal. Steinmetz ist ein toller Beruf, mach ein Praktika, find raus, ob das was für dich ist. Das ist ganz einfach.
Mittlerweile ist SWR1-Leute-Gast Luisa Lüttig Steinmetzmeisterin und Steinbildhauerin, einen gewissen beruflichen Weg gegangen und den auch schon sehr erfolgreich. Du hast erzählt, deine Ausbildung hast du bewusst nicht im Betrieb deines Vaters gemacht. Jetzt bist du aber Teil dieses Betriebs. War das für dich eine Selbstverständlichkeit? Du hättest ja auch dein eigenes Ding machen können, irgendwo als Angestellte Steinmetzin arbeiten können, kam aber nicht in Frage.
Also ich habe mir das Angestelltenverhältnis schon lange auch angeschaut. Also ich habe zwischen der Ausbildung und dem Meister 4 Gesellenjahre, knapp 5, gemacht und mir unterschiedliche Betriebe angeschaut. Mir angeschaut, was da gut läuft und was da schlecht läuft. Und jetzt versuche ich in meinem eigenen Betrieb alles Gute, was ich jetzt so lernen durfte, umzusetzen. Und gebe mir da größte Mühe, gemeinsam mit meinem Mann, der auch Steinmetz- und Steinbildhauermeister ist und den ich in der Ausbildung kennen und lieben lernen durfte. Genau, und da versuchen wir einfach Gas zu geben und weiter im Angestelltenverhältnis zu bleiben, wäre mir zu gemütlich gewesen, muss ich gestehen. Wobei Selbstständigkeit, also das ist nichts, was man einfach mal so macht.
Das glaube ich.
Ich glaube, dass das viele total unterschätzen, was da für Arbeit dahinter steckt.
Verantwortung.
Es ist nicht so, dass man auf die Arbeit geht und Feierabend macht, wenn man halt um 16.30 Uhr Feierabend macht, sondern Feierabend hat man auch danach nicht und eigentlich nie so ganz, weil es immer im Kopf ist.
Jetzt hast du gerade gesagt, im eigenen Betrieb. Wie ist denn das bei euch? Der Name oder der Betrieb läuft noch über den Namen deines Vaters, oder?
Meine Eltern und mein Vater natürlich sind auch noch die antreibende Kraft. Also,
ist dein Vater dein Chef?
Mein Vater ist mein Chef und meine Mama ist meine Chefin.
Okay, und ja. Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Also zu Hause am Esstisch, ist das Verhältnis ein anderes als in der Werkstatt?
Nee, ich habe überall das Sagen.
Sagen das die anderen auch?
Wir sprechen nachher.
Gut.
Nee, es ist so, dass wir ziemlich hierarchielos arbeiten. Also bei uns ist es nicht so, dass man irgendwie Angst vor dem Chef haben muss. Und genauso wenig habe ich Angst vor dem Papa.
Das, also ich meinte auch nicht,
deswegen,
nicht Angst.
Ja. Aber trotzdem ist natürlich, am Frühstückstisch wird halt viel auch übers Geschäft gesprochen. Das ist auf jeden Fall anders.
Und die Übernahme des elterlichen Betriebs, du hast gesagt, 5. Generation seid ihr, die ist dann aber schon mal irgendwann ins Auge gefasst?
Ich möchte die Übernahme auf jeden Fall machen. Und ich würde sie auch jetzt schon machen, darum geht's nicht. Aber der Mutterschutz für Selbstständige ist ein Riesenthema, was absolut, ja, wenn ich so sagen darf, beschissen läuft.
Mhm.
Und das kann ich mir nicht erlauben, als Selbstständige dann Mutter zu werden. Deswegen bleibe ich so lange im Angestelltenverhältnis, bis ich die Kinder habe, die ich ja bekommen möchte. Und sobald die dann draußen sind, kann ich die Übernahme machen.
Das heißt, dein oder euer privat- und berufliches Leben ist schon ziemlich durchgeplant?
Ja, schon, ja. Ich habe mein Haus fertig gebaut. Also man muss sich halt überlegen, ich bin 26 Jahre alt, ich habe ein Haus in Eigenleistung gebaut, ich bin verheiratet, ich stehe vor einer Betriebsübernahme. Und das alles habe ich durchs Handwerk geschafft. Natürlich ist das nichts, was jeder unbedingt so auf seiner Checkliste abarbeiten möchte. Ich lebe aber auch nicht nach einer Checkliste. Also wäre ich jetzt erst mit 32 an dem Punkt, wo ich jetzt bin, dann wäre das für mich auch okay. Aber ich bin es jetzt schon. Wer weiß, was da alles noch kommt.
Das stimmt. bei so einer Übernahme, da gehören ja dann zwei zu. Das ist ja dann auch mit einem Generationenwechsel verbunden, mit deinen Eltern und mit dir und deinem Mann. Das heißt, die eine Seite muss loslassen können und die andere muss aber halt auch übernehmen können.
Ja.
Ist das schon besprochen worden so bei euch?
Also wir gehen Stück für Stück mehr in die Verantwortung rein und meine Eltern lassen uns diese Freiräume. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, weil wir uns sowohl im Betrieb als auch privat auf Augenhöhe begegnen und sie verstehen, dass mittlerweile viele Dinge anders laufen. Zum Beispiel, dass man mit einer Software arbeitet und nicht alles einfach nur in Büchle kritzelt, Mama. Und
Kritik ist angekommen, glaube ich.
Aber das sind einfach so Kleinigkeiten, wo es keinen Streit gibt bei uns, sondern wo klar ist, dass wir jungen Menschen noch was verändern wollen und meine Eltern dafür vollkommen offen sind. Und das erlebt man nicht so oft, dass eine Übernahme beziehungsweise auch einfach dieses Zusammenarbeiten im Betrieb reibungslos funktioniert. Und ich kann von unserer Seite aus sagen, dass es das tut.
SWR1 Leutegast Luisa Lüttig ist nicht nur Steinmetzin, sondern du bist auch Steinfluencerin. Heißt, du trägst deinen Job ins Internet, in die sozialen Netzwerke. Wie machst du das? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe reingeguckt, du nimmst mich so ein bisschen mit in die Werkstatt, aber das ist natürlich dann immer nur eine Sequenz von dem, was du tatsächlich oder was ihr macht.
Ja, es ist so. Also ich habe damit angefangen, weil ich dachte, irgendwie muss doch, also die Leute, die kennen den Beruf nicht mehr. Und irgendwie muss man, wenn die jungen Leute nicht ins Handwerk kommen, das Handwerk zu denen bringen. Und wenn die am Handy sind, dann muss ich halt dahin. Und deswegen habe ich dann mit Instagram angefangen. Ich muss sagen, also als Influencerin sehe ich mich nicht ganz, weil ich weder versuche, die Menschen zu wirklich beeinflussen, noch irgendwie mittlerweile keine bezahlten Kooperationen mehr mache, weil mir das nicht gefallen hat.
Okay, dann ist in dem Bereich sonst die andere Formulierung Content Creator.
Ja, genau.
Das bist du also,
ja.
Okay.
Und da versuche ich halt einfach so ein bisschen mitzunehmen und so ein bisschen meinen Alltag zu zeigen. Und das schaffe ich mal mehr und mal weniger, weil halt einfach für mich der Beruf und der Betrieb an erster Stelle steht. Aber möchte eben einfach zeigen, dass das Handwerk nicht mehr so in Anführungszeichen eingestaubt ist. Bei uns tatsächlich schon, aber abgesehen davon nicht.
Aufgrund der Materialien, ja, die verarbeitet werden und wie sie verarbeitet werden, ja.
Genau, aber abgesehen davon will ich einfach zeigen, dass man als Frau im Handwerk das genauso rocken kann und auch einfach ja andere stärken in dem, was sie tun. Es gibt unfassbar viele junge Menschen, die mir auch schreiben und wenn sie Probleme haben, sich an mich wenden. Und da eine Anlaufstelle zu sein, finde ich total schön.
Was mit negativer Kritik? Die gibt es dann auch recht,
ja, natürlich.
Oder die kann es recht schnell geben.
Also ich weiß, dass ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob die WhatsApp-Gruppen noch bestehen, Gruppen erstellt wurden, wo über meinen Werdegang sich lustig gemacht wurde und quasi mein Content dort ausgeschlachtet wurde. Und das finde ich natürlich schade. Die Leute, die sollten lieber selber mal den Mut haben und sich vor eine breite Masse zu stellen. Auch wenn man nur in sein Handy spricht, ist unfassbar schwierig. Zumal ich früher in der Schulzeit auch schlimm gemobbt wurde. Und das war ein Riesenschritt für mich. Und Negativkritik ist immer erlaubt, aber ich finde, dann das Mobbing 2.0 draus zu machen, das finde ich nicht okay.
Es geht ja um die Art und Weise, wie man kritisiert, genau, sowohl positiv wie auch negativ. Aber das habe ich mich genau gefragt, als ich gelesen habe, dass du in der zu Schulzeiten gemobbt wurdest. Du setzt dich ja dann eigentlich freiwillig möglichen Beleidigungen und Beschimpfungen aus. Und dazu habe ich noch gesehen, dass du eigentlich dich als kamerascheu bezeichnest.
Ja.
Das passt ja alles gar nicht zusammen. Wieso machst du das?
Also eigentlich weiß ich selber nicht. Vielleicht ist es so ein bisschen Schocktherapie. Nee, ich mache es echt gerne, muss ich sagen, mittlerweile. Aber am Anfang war es schon schwierig. Und sich dem auszusetzen, dass jeder über einen reden kann und dass jeder jeden Finger, also jeden Handschlag, den ich vor der Kamera zeige, der wird natürlich schärfstens kritisiert, ob das jetzt BG-tauglich ist, ob ich den Filter an meiner Staubmaske jetzt perfekt gewechselt habe oder ob der einen Tag zu lang drauf war. Und da wird sehr, sehr viel geurteilt, wo ich mir immer denke, mach's besser. Aber ich versuche, mich immer zu bessern. Und ja, dass ich damit angefangen habe, also da kann ich wirklich meiner besten Freundin auch die Credits zuschreiben, weil die gemeint hat, als ich ihr immer Bilder geschickt habe von meinen Arbeiten, das ist doch so cool, du musst es doch zeigen. Dann hat sie mir versprochen, dass sie mein Management übernimmt. Dann habe ich mich angemeldet auf Instagram. Ja, und auf das Management, da warte ich noch.
Okay, also auch diese Abfuhr ist gerade ausgeteilt worden. Also du teilst heute gut aus, merke ich gerade. Aber hat das auch mit, jetzt kenne ich dich nicht, wie du zu Schulzeiten warst, aber hat das mit dir selber auch was gemacht? So diese, ist das eine Typveränderung, mehr Selbstbewusstsein, was du dir zugelegt hast?
Ja, absolut. Also wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, da war ich immer so richtig reingepasst habe ich nie. Und dann habe ich das Handwerk für mich entdeckt und hatte das erste Mal mit Menschen Kontakt in der Berufsschule, mit Gleichaltrigen auch, die für das Gleiche brennen wie ich. Und das hat mir so viel gegeben und hat mich so stark gemacht und so stolz gemacht auf das, was ich tue. Und deswegen, ja, ich bin dadurch ein ganz, ganz direkter Mensch geworden und ich kommuniziere alles offen und finde es auch okay, das auf Social Media offen zu teilen. Da sage ich auch mal, wenn ich mal keinen guten Tag habe und wenn man dann länger nichts von mir hört, dann fragen auch viele immer nach und das bedeutet mir sehr viel, weil es zeigt, dass ich den Menschen nicht egal bin, für die ich das mache und ja.
Steinmetz ist eines der ältesten Handwerke und wurde lange Zeit von Männern ausgeübt. SWRs Leutegast Luisa Lüttig ist Steinmetzin. Wie blöd wirst du manchmal noch angeguckt, wenn du sagst, was du so machst?
Schon immer noch relativ häufig. Also es ist noch nicht so geläufig, dass wir Frauen jetzt auch im Handwerk sind.
Ist dir das, du hast gesagt, ihr habt eine Auszubildende, die Bianca im zweiten Lehrjahr. Ist dir das wichtig, auch sozusagen Frauen in den Beruf zu bekommen?
Absolut. Also wir Frauen, wir sind gerade was das Handwerk angeht, was die vielen filigranen Arbeiten und die Ästhetik angeht, absolut auf dem Vordermarsch. Und es geht nicht mehr nur darum, dass man die dicksten Oberarme hat, sondern was im Köpfchen. Und ja, das haben wir gleichermaßen.
Das stimmt wohl. Wie viele anderen Frauen bist du in deiner Ausbildung, in deinem Berufsleben, in deinem Job schon begegnet?
Also dadurch, dass ich eine Tante habe, die selber selbstständige Steinmetz- und Steinbildhauermeisterin ist, war für mich von Anfang an klar, dass Frauen das auch können und da überhaupt nicht benachteiligt sind. Und tut es auch weiterhin kund und bin da felsenfest von überzeugt. Und wir haben eigentlich gar keine so schlechte Frauenquote. Also vor allem bei uns im Betrieb nicht. Wir hatten ganz lange jetzt einen Mann und drei Frauen. Wir haben den Quotenmann eingeführt. Und ich finde es halt einfach total, also jetzt haben wir wieder mehr Männer, was auch gut ist. Also ja, es braucht einfach beide. Aber generell die Frauenquote bei uns im Handwerk, würde ich sagen, egal in welcher Klasse ich bisher war, in der Berufsschule, Meisterschule, waren wir immer so ein Viertel.
Ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgepickt, die sind jetzt nicht ganz aktuell, geht um den Zeitraum 2008 bis 2020, was den Frauenanteil im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk angeht. Da hat sich die Zahl der Frauen fast verdoppelt, da liegen wir dann so knapp bei 18%. Da ist natürlich noch mehr Luft nach oben. Welche Entwicklung würdest du dir da wünschen und was ist auch gesund? Du hast ja gerade auch deutlich gemacht, es geht ja nicht darum, jetzt nur noch Frauen zu haben, sondern dass es ein gesundes Miteinander gibt.
Ja, ich finde, das sollte vor allem eben klargestellt werden, dass es ein, also Handwerk ist ein Teamwork. Es ist nicht einer gegen alle oder eine gegen alle, sondern es funktioniert nur, wenn wir zusammenarbeiten. Und ich fände es total schön, wenn egal welcher junge Mensch ins Handwerk möchte, ich möchte da gar nicht das geschlechterspezifisch irgendwie trennen, weil jeder, der Interesse am Handwerk hat und Lust hat, was zu verändern und Lust hat, ja, was aufzubauen, was für Jahrzehnte überdauert, der ist da willkommen. Und wir brauchen die jungen Menschen, wir brauchen genauso die Abiturienten, egal in welchem Bildungsabschluss man sich befindet, ist man weder zu dumm oder zu klug fürs Handwerk, weil wir einfach, das Handwerk hat für jeden Platz. Und ja, das ist, was mir wichtig ist.
Was ich mir aber trotzdem frage, das mag sein, dass ich da total vorurteilsbehaftet drüber nachdenke. Du hattest eben schon gesagt, ja, das ist schon körperlich anstrengend, das kann man gar nicht verschweigen. Du machst extra Training auch für deinen Rücken, das werden die Jungs genauso machen. Aber kommst du als Frau körperlich irgendwo in deinem Job an Grenzen, die der Mann vielleicht ein bisschen später erst hat?
Mit Sicherheit ist gerade das Thema Schwangerschaft da auch nochmal ein Punkt, wo man sagen muss, den haben Männer nicht.
Das stimmt.
Ja, und das ist natürlich was für mich wahrscheinlich, kann ich jetzt noch nicht beurteilen, wie sich das für mich in meinem Beruf auswirkt. Gleichzeitig würde ich sagen, in der normalen Arbeit gibt es nichts, was ich nicht kann. Und gibt es nichts, wo ich nicht eine Lösung für finde, wie ich es anders vielleicht machen kann. Und wenn man da sich einfach eingesteht, dass man vielleicht auch mal nach Hilfe fragt, ist da auch überhaupt nichts Verwerfliches dran. Aber ich für mich kann sagen, dass ich sehr, sehr selten Hilfe benötige und da auch sehr stolz drauf bin.
Keine Hebefiguren hier im SWR1-Leute-Studio. Wir haben weiterhin Steinmetzin und Steinbildhauerin Luisa Lüttig zu Gast. Und wir kommen zu den Fragen der SWR1-Hörerschaft. Gleich mal Besuch aus Österreich demnach. Michi, Debbie und Nella, die wollen nämlich wissen, ob du auf der Walz warst. Hast du eben schon gesagt, warst du nicht. Aber du bist ja ein bisschen rumgekommen. Und das kannst du wahrscheinlich auch jedem empfehlen, dass man so ein bisschen den beruflichen Horizont dann auch dementsprechend öffnet.
Absolut. Also man sieht natürlich, wenn man in unterschiedlichen Betrieben ist, auch was da gut und was da schlecht läuft. Ich würde mir natürlich für meine Azubine wünschen, dass sie bei mir bleibt, aber verstehe auch, wenn sie noch andere Betriebe anschauen will und feststellt, dass wir einfach die Besten sind.
Und dann wieder zurückkommen.
Genau.
Sehr gut. Dann hatten wir am Anfang über deine Kluft gesprochen, die Kluft der Steinmetzin in Beige gehalten. Habe ich mir mal gerade angeguckt und da hat sich dann gleich der Zimmermann auch gemeldet. Heißt auch Zimmermann. Und er sagt halt, dass man bei dir, wie du sprichst, raushörst, welche Ehre und welchen Stolz du für diesen Beruf hast und ihn deshalb auch ausübst. Seine Gratulation dafür. Und das zeigt auch, das bringt dann nämlich seiner Meinung nach sehr gute Qualität hervor.
Vielen, vielen Dank für dieses Lob.
Sehr gern. Das ist nicht das Letzte, kann ich dir sagen. Wir haben hier noch einen Kommentar von Margitta Burkhardt aus Göppingen. Und sie schreibt, das Grab meines Mannes ist dank dir, Luisa, wunderschön geworden. Auch das gibt's dann mal zurück.
Vielen, vielen Dank.
Andreas hat geschrieben, mich würde interessieren, wie es für die Steinmetzin ist, wenn jemand noch zu Lebzeiten seinen Grabstein in Auftrag gibt.
Finde ich total spannend, dann weiß man auf jeden Fall, was man kriegt und kann sich das, also bei manchen Gestaltungen ist es ja beispielsweise auch möglich, dass man es ohne Beschriftung vorerst schon mal in den Garten stellt, beispielsweise bei einem versteinerten Holz, das ist einfach ästhetisch, das ist wunderschön und sich das einfach anzuschauen und irgendwann mal auf das Grab versetzen zu lassen, finde ich, ist nichts Verwerfliches dran. Außerdem, weiß man dann einfach selber, was danach kommt.
Karl Aldinger aus Eberbach an der Filz hat geschrieben, wie geht's dir, wenn du einen Auftrag hast, der dir künstlerisch gar nicht gefällt?
Ja, das ist natürlich schwierig. Also manche sind schon beratungsresistent. Wir versuchen natürlich alles immer in einen Weg zu leiten, dass er einfach optisch ansprechend ist. Und trotzdem, wenn jetzt jemand einfach nicht meinen Geschmack trifft, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Und ich habe natürlich trotzdem den gleichen Ansporn, diese Arbeit perfekt auszuführen. Keine Frage.
Wilhelm Siegwart hat geschrieben, dann kommen wir zum nächsten Lob. Höre gerade Ihrem Gast zu und bin schwer begeistert. Wow, Hut ab vor dieser Lebensleistung. Du bist erst 26, das ist mein Kommentar. Meine allerbesten Wünsche für die Zukunft. Und Gerhard Tschiep, der ist aus der gleichen Kategorie, aus Böblingen, hat geschrieben, Frau Lüttich ist ein Paradebeispiel für Frauen, die die Menschheit braucht.
Wow.
So, also du
schwebst. Ich schwebe hier aus dem Studio raus.
Es gibt allerdings auch noch eine Frage. Thomas Braun hat geschrieben, wie ist der künstlerische Arbeitsprozess eigentlich vor Beginn der Arbeit?
Vor Beginn der Arbeit ist es so, dass erstmal eine Skizze gemacht wird. Nach der Skizze wird dann eine Reinzeichnung gemacht. Bei 3D, also bei vollplastischen Projekten, ist es so, dass ich meistens noch ein kleines Modell erstelle und dann geht's los. Man kann das, glaube ich, auch ganz gut jetzt so ein bisschen erkennen auf meinem Instagram-Kanal Steinfluencerin, wo ich euch natürlich alle dazu einlade, mir zu folgen. Da habe ich gestern erst einen Beitrag hochgeladen zu einem Löwenbaby, was ich gemacht habe für ein verstorbenes Mädchen und was mir sehr viel bedeutet hat, auch bei der Arbeit. Und da in den Slides kann man auf jeden Fall den Entstehungsprozess so ein bisschen mitverfolgen.
Und die grobe Arbeit lässt sich besser zum Beispiel bei Musik von Kiss machen?
Ja, absolut.
Kommt jetzt nämlich auch aus deiner Wunschliste. Das war's. SWR1 Leute mit Luisa Lüttich. Vielen Dank für dein Kommen. Höchsten Respekt von mir für deine Arbeit.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.